ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo.
Eine neue Ausgabe SWRs Leute am Donnerstagvormittag. Ich begrüße ganz herzlich Professorin Marion Kichle. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Erstmal kurz die Frage, Sie sind in Offenburg geboren. Sprechen Sie noch badisch?
Aber klar. Also wenn Sie wollen, können wir das Interview auch auf badisch führen. Aber
ja, wenn Sie lange nicht gesprochen haben und Lust haben, warum denn nicht?
Aber ich glaube, diesen melodischen Dialekt, den wird man einfach nicht los. Also Leute, die sich auskennen, können mich sofort verorten, wo ich herkomme. Und mein Mann korrigiert heute noch meinen Dativ, den der Badener schlechthin sowieso abgeschafft hat.
Aber es ist ja immer schön, einen Dialekt mitzubringen. Das hat ja auch was mit Heimat zu tun.
Finde ich auch. Also ich stehe dazu. Ich bin geborene Badnerin und man hört es mir an und ich finde es auch gut.
Wahrscheinlich schaffen Sie es nur gar nicht mehr so häufig dahin, oder? Sie sind so viel unterwegs.
Ja, das stimmt, aber ein Teil meiner Familie lebt dort. Also meine Mutter, Gott sei Dank, lebt sie noch mit ihren 88 Jahren und natürlich besuche ich sie ab und an. Und mein mittlerer Bruder lebt noch in Offenburg und mein jüngster Bruder in Karlsruhe. Also ich bin schon ab und zu noch im badischen Ländle.
Und Ihr Job bringt Sie durch die Welt. Sie sind nämlich Direktorin der Frauenklinik des Klinikums rechts der Isar. Und Sie sind zudem die erste Frau in Deutschland, die auf einen Lehrstuhl für Frauenheilkunde berufen wurde. Würden Sie über sich selbst sagen, ja, ich bin schon auch eine Pionierin?
Ja, also mir war das am Anfang gar nicht so klar, aber ich habe es dann durch die Gesellschaft erfahren. Als ich den Ruf bekam, da war ich ja noch in Kiel und dann kam so eine Gruppe von jungen Medizinstudentinnen auf mich zu und haben mir gratuliert und haben gesagt, ach super, und endlich haben wir ein Vorbild, was mir selbst gar nicht so klar war. Aber ich glaube, ich bin schon eine Pionierin. Ich war dann auch mal in einer Ausstellung über berühmte Frauen und Wissenschaftlerinnen oder halt auch Pionierin. Und dank oder angesichts der Berufung als erste Frau auf den Lehrstuhl für Gynäkologie und Geburtshilfe kam ich dann eben auch in dieser Ausstellung vor. Neben anderen berühmten Frauen. Und ja, hat mich schon geflasht, muss ich sagen.
Ja, können Sie so einordnen, das war 1999, was hat sich denn seitdem getan in der Frauenheilkunde?
Also die Medizin ist ja zunehmend weiblich geworden. Es erleben ja viele Berufsgruppen, wo die Anerkennung sinkt. Da finden sich dann die Frauen wieder. Und Berufsgruppen, die eben auch finanziell nicht mehr so attraktiv sind. Und so ist es ja auch leider im Arztberuf. Also die Medizin wird zunehmend weiblich. Und auch in der Frauenheilkunde ganz besonders. Aber wir haben nach wie vor noch diese berühmte Schere. An der Basis eben viele Frauen. Und in den Führungspositionen nach wie vor weit weg von den 50%. Also wir liegen da im niedrigen zweistelligen Bereich.
Also da ist noch Luft nach oben.
Unbedingt, unbedingt.
Sie haben jetzt ein Buch gemacht, Heiße Phase. Da geht es um die Wechseljahre, was Frauen ab 40 unbedingt wissen müssen. Gibt es die Wechseljahre eigentlich auch beim Mann?
Nicht in dieser Form, aber auch beim Mann gibt es natürlich hormonelle Veränderungen. Wobei der ganz große Unterschied, den Mann bestimmt eigentlich nur ein einziges Hormon, das Testosteron. Und es bleibt, wenn der Mann sich gesund ernährt und gesund verhält, eigentlich relativ stabil das ganze Leben lang hoch. Also wenn, dann nimmt es nur ganz wenig ab. Bei uns Frauen ist es komplett anders. Die Biologie hat so vorgesehen, dass wir eben, dass bei uns irgendwann die Eierstöcke abgeschaltet werden und damit eben auch die Hormonproduktion, die die Frau ausmacht. Und das ist der ganz große Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir haben keinen Einfluss darauf. Und die Männer eben ja.
Ja, wir wollen darüber sprechen und wir wollen ja alle Hörer mitnehmen. Also warum kann das heute Vormittag, die heiße Phase bei der Frau, auch für die Männer ganz besonders interessant sein?
Ja, ich glaube, das ist für die Männer ganz besonders interessant, weil gut, Frauen wissen, Großteil weiß schon viel und weiß, was mit dem Körper passiert. Aber eine ganz große Wissenslücke haben die Männer und sind dann ganz erstaunt, was jetzt mit ihrer Frau passiert. Sie verändert sich und zu mir hat mal einer gesagt, ja, die tickt nicht mehr so wie früher. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Männer ganz interessant zu wissen, was passiert.
Sie haben ein Buch zum Thema Wechseljahre gemacht, Heiße Phase. Also wenn ich mir mal so den Buchmarkt zum Thema anschaue, habe ich den Eindruck, so seit ein paar Jahren tut sich da was. Es gibt plötzlich ganz viel. Hat sich der Umgang mit dem Thema verändert?
Ja, Gott sei Dank, er ist schon mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt, weil man einfach gesehen hat, dass es wichtig ist für die Gesellschaft. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menopausenbeschwerden sich wirklich drastisch auf den Arbeitsmarkt auswirken. Man hat Untersuchungen angestellt, dass durch die menopausenbedingten Beschwerden, die nicht behandelt wurden, etwa 9,4 Milliarden Euro Kosten für die Volkswirtschaft entsteht. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Und viele Unternehmen haben das auch erkannt, dass sie etwas tun müssen für ihre Mitarbeiterinnen, weil 70% der Frauen in der heißen Phase sozusagen der Wechseljahre zwischen 45 und 55, die sind sozusagen in Arbeit, mhm, in Brot und Lohn. Und es sind immerhin 9 Millionen Frauen in Deutschland. Und da hat sich auch eine ganz gute Aktion daraus entwickelt mit Hashtag Wir sind 9 Millionen. Wenn man das mal googelt oder recherchiert in den Medien, dann findet man da ganz viele Aktionen, die eben auf die Wechseljahre aufmerksam machen.
Wie reagieren die Unternehmen dann?
Also es gibt einige Unternehmen, die sich so eine Art Zertifikat auferlegt haben als menopausefreundliches Unternehmen. Das beginnt damit, überhaupt mal das Thema zu adressieren und es nicht zu tabuisieren. Jeder Betrieb hat ja eine Betriebsmedizin, dass eben Angebote aufgerufen werden, wo die Frauen informiert werden, was passiert in den Wechseljahren, wie kann ich den Beschwerden begegnen, das ist ein Punkt. Dann auch den Arbeitsplatz entsprechend zu gestalten. Da reicht ja ein kleiner Ventilator zum Beispiel.
Gegen Hitzeballungen.
Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der jetzt diesen Sommer hier in Deutschland erlebt hat. Das tut wahnsinnig gut. Oder eben auch flexible Arbeitszeiten einzurichten, wo es möglich ist für die Frauen, um eben sie am Arbeitsplatz zu halten und die Bedingungen möglichst optimal zu machen.
Also das wurde von Unternehmensseite erkannt. Und dennoch gibt es womöglich manche Dinge, wo der Einfluss gar nicht so groß drauf ist. Ich denke jetzt mal dieses Thema so Nebel im Kopf, Brain Fog, sagen viele Frauen. Lässt sich da was gegen machen?
Ja, also da erschrecken natürlich viele. Man muss eins wissen, die Hormonveränderungen betreffen jedes Organ im Körper einer Frau und auch das Gehirn. Und viele Frauen berichten dann von diesem Gehirnnebel, dass sie ihnen Sachen, Wörter nicht mehr einfallen, ist mir auch schon alles passiert. Aber ich kann alle beruhigen, das ist nur vorübergehend. Und wenn man das mal dann auch objektiv misst, man kann ja auch die kognitive Leistung wirklich in Tests messen, da passiert eigentlich gar nichts oder so gut wie nichts, ja. Und das Gehirn gewöhnt sich dann auch wieder dran und dann funktioniert es wieder wie eine Eins.
Weil Sie gerade sagen, Sie können beruhigen. Ist das vielleicht etwas, wo viele Frauen sowieso viel zu viel Angst vor haben und dass der Prozess im Körper eigentlich etwas ganz Natürliches ist und Ihre Aufgabe verstehen Sie so, da erstmal die Angst zu nehmen? Das höre ich gerade so ein bisschen raus, oder?
Genau, so ist es. Also ich glaube, wenn man das weiß, dass das mit dem Brain Fog überhaupt, also die intellektuelle Leistung nach den Wechseljahren nicht nachlässt und das ist wissenschaftlich erwiesen, dann ist es schon mal beruhigend, weil natürlich, wenn ich denke, oh Gott, da oben funktioniert es nicht mehr, dann werde ich ja auch
unsicher.
Ja, unsicher, genau. Ja. Und ich glaube, wenn man weiß, dass das nur jetzt vorübergehend ist und letztendlich an meiner intellektuellen Leistung tatsächlich nichts passiert, dann ist es schon mal beruhigend zu wissen.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung zum Thema heiße Phase mit Professorin Marion Kichle. Und Joachim schreibt und sagt, folgende Frage, weil Menopause, Pause heißt für mich eine Unterbrechung und danach geht's halt wie gewohnt weiter. Aber das ist hier nicht der Fall. Also ist das Wort Menopause doch eigentlich falsch. Was sagen Sie?
Völlig richtig, ja. Also ich finde, Menopause klingt auch so negativ. Pause klingt so nach, oh, da ist jetzt Schluss mit lustig, da kommt nichts mehr. Und ich bevorzuge deswegen das Wort Wechseljahre, weil das finde ich viel spannender. Wechsel heißt ja, da kommt was Neues auf uns zu. Und deswegen, ich verwende das Wort Menopause auch extrem ungern und schließe mich Joachim an. Lassen Sie uns von den Wechseljahren sprechen.
Gibt es denn dann die positiven Seiten der Wechseljahre?
Also ich finde schon, also man braucht nicht mehr an die Verhütung denken. Das finde ich extrem entlastend als Frau. Dann habe ich endlich diese blöden Blutungen los. Viele Frauen, kurz bevor der Wechsel kommt, haben ja starke Blutungen, häufige Blutungen, weil sich das Gestagen als erstes Hormon verabschiedet und es macht dann diese entsprechenden Blutungsstörungen. 80% der Frauen haben es in der Phase vor den Wechseljahren, in der sogenannten Perimenopause, als das ist im Schnitt 4 Jahre vor Eintreten der Wechseljahre. Und diese lästigen Blutungen ist man los. Also ich muss nicht mehr gucken, oh Gott, jetzt bin ich da nur im Urlaub oder da habe ich dieses wichtige Ereignis, jetzt muss ich meine Periode irgendwie verschieben und es nervt. Oder ich suche verzweifelt nach Tampons, habe sie vergessen und ich kenne diesen ganzen Kram. Also das sind sie alles los. Das finde ich extrem befreiend.
Vielleicht haben Sie ja für die Frauen, die gerade in so einer Phase sind, Tipps, wie damit umgehen.
Ja, also da, wenn ich jetzt diese perimenopausalen Blutungsstörungen habe, also zu starke Blutungen oder zu häufige Blutungen, dann kann man das wunderbar regulieren, indem man zum Beispiel eben der zweiten Zyklushälfte das Progesteron nimmt, das Gelbkörperhormon, was fehlt, das ersetzt, das hat keine Nebenwirkungen und dann ist der Zyklus in der Regel wieder normal und man kann sich wieder darauf verlassen, wann die Tage kommen, weil nichts nervt ja als diese Blutbäder zwischendurch. Ne?
Wobei, wenn viele Menschen Hormone hören, dann kommt, glaube ich, auch gleich eine Angst auf, ah, Moment, Hormone, da hieß es früher immer erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ist das aktuell auch so? Wie ist der aktuelle Forschungsstand?
Also wenn man das Progesteron jetzt alleine nimmt zur Zyklusregulierung in der Perimenopause, dann hat es überhaupt kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Anders ist es bei einer sogenannten Hormontherapie dann in den Wechseljahren. Da ist schon ein geringes erhöhtes Brustkrebsrisiko zu erwarten. Man geht davon aus, dass eine Frau von 1000 Frauen, die Hormone nehmen pro Jahr, dass da ein Brustkrebsfall mehr ist. Also es ist relativ gering und entspricht dem Risiko zum Beispiel von Übergewicht oder von mangelnder Bewegung. Oder von zu viel Alkohol. Und zu viel heißt bei Frauen schon mehr als ein Glas Wein pro Tag.
Weil der weibliche Körper eben anders ist als der
so
Mensch.
So ist es,
ne?
Genau. Ja. Okay. Also das Brustkrebsrisiko ist eigentlich überschaubar gering.
Auf der anderen Seite, was spricht für eine Hormonersatztherapie? Was sagt die Forschung da?
Also einmal ist es der beste Weg, um diese lästigen Beschwerden loszuwerden. Immerhin 1/3 der Frauen leiden extrem unter den Wechseljahrsbeschwerden. Unter den Hitzewallungen, unter den Schlafstörungen, unter den Stimmungsschwankungen etc. pp. Also das ist dann wirklich weg. Und es hat auch positive Aspekte für den Knochen. Also der Knochen bleibt stabil.
Hinsichtlich Osteoporose
genau,
wahrscheinlich.
Genau. Ne? Also Osteoporose sozusagen ist eingeschränkt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist man mehr oder weniger geschützt, also die kommen weniger häufig vor. Und was viele auch nicht wissen, man ist auch vor Zuckerstoffwechselstörungen, also Diabetes, ja, geschützt. 30% weniger, wenn man Hormone nimmt.
Okay, wie kommt das? Weil man eigentlich denkt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun?
Ja, weil Östrogene eben auch auf den Stoffwechsel einen Einfluss haben, unter anderem auch auf den Fett- und Zuckerstoffwechsel und diesen positiv beeinflussen.
Carmen Müller zum Beispiel schreibt uns per Mail ins Studio aus der Schweiz und sagt, bitte fragen Sie doch Professorin Kiechle, wie lange bzw. bis zu welcher Altersgrenze sie die Hormonersatztherapie empfiehlt.
Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man eigentlich sehr gut heute beantworten kann. Es ist wichtig, wenn Hormone dann in den Wechseljahren genommen werden, dass man die möglichst zeitnah zum Einsetzen der Wechseljahre gibt. Was man nicht mehr machen sollte, ist bei Frauen ab 60 Jahren oder etwa 10 Jahre nach Beginn, also nach Einsetzen der Menopause, der Wechseljahre, sollte man nicht mehr starten, weil man dann mehr Schaden als Nutzen hat. Also wenn Hormone, dann frühzeitig zu Beginn der Wechseljahrsbeschwerden, macht ja auch am meisten Sinn.
Ja, ist eigentlich logisch. Aber wie lange dann?
Das ist egal. Also wenn man dann angefangen hat, ich habe Frauen, die sind 90 und nehmen noch Hormone. Also das ist dann ganz, ganz, ganz individuell. Also danach, wenn man angefangen hat, zeitnah beim Eintritt der Wechseljahre, gibt es nach oben keine Beschränkung.
Dann aus Freiburg schreibt uns Rebecca und sagt, ich bin 41, habe seit 2 Jahren Wechseljahresbeschwerden. Mittlerweile sind es 30 Symptome. Meine Gynäkologin nimmt mich nicht ernst und weigert sich mir, bioidentische Hormone zu verschreiben. Was kann ich denn da unternehmen?
Ja, das ist leider ein weit verbreitetes Problem. Viele Ärzte scheuen sich, Hormone zu nehmen, weil bei denen noch im Kopf dieser ist, dass Hormone ungünstig sind. Da war eine Studie schuld, die 2002 erschienen ist und ganz viele Frauen verschreckt hat und eben die Ärzteschaft auch. Das ist in der Zwischenzeit wieder revidiert worden, dass wenn man Hormone zeitnah nimmt zum Einsetzen der Wechseljahre, haben sie mehr Nutzen als Schaden. Das ist wirklich ganz, ganz eindeutig. Und ich rate diesen Frauen, es gibt in der Zwischenzeit zum Beispiel auch sogenannte Menopausezentren. Das sind Zentren mit Ärztinnen und Ärzten, die sich speziell auf Frauen in der Menopause oder Perimenopause spezialisiert haben.
Wissen Sie, ob es die in Baden-Württemberg gibt?
Bislang noch nicht. Es gibt eins in München, es gibt eins in Frankfurt, in Hamburg ist gerade eins im Aufbau, in Berlin auch. Aber es gibt immer mehr Ärzte und Ärztinnen, die sich darauf spezialisieren und so einen sollte man sich dann eben suchen.
Und in Rebeccas Fall dann vielleicht, dass sie einfach mit ihrer Gynäkologin nochmal spricht und auch in Sachen, was es da inzwischen an Erkenntnissen gibt.
So ist es, genau.
Ja. Und dann schreibt uns Laif und sagt, ich frage mich, warum so viele Frauenärzte sich gegen einen Hormontest im Blut sträuben, obwohl das ja auch eine Selbstzahlerleistung ist.
Also manchmal, muss ich sagen, braucht man es nicht. Wenn die Klinik, wie wir sagen, also die Symptome der Frau so eindeutig sind, dann brauche ich jetzt keine Hormonbestimmung. Aber manchmal ist es schon auch sinnvoll, gerade wenn zum Beispiel eine Frau keine Gebärmutter mehr hat, da kann man ja nicht sehen, haben jetzt die Blutungen aufgehört oder nicht. Da ist schon eine Hormonbestimmung sinnvoll. Oder auch zum Beispiel, um den Vitamin-D-Spiegel zu checken. Also manchmal macht es schon Sinn.
Aber warum eigentlich nicht?
Also eine einmalige Bestimmung jetzt bei Wechseljahrsbeschwerungen bringt mich nicht sehr viel weiter. Also da für eine Verschreibung einer Hormonersatztherapie brauche ich das nicht.
Weil ich sowieso weiß, der Körper ist in dem und dem Zustand.
So ist es, genau. Und wichtiger ist, wie eine Frau sich fühlt, als ihr Östrogenspiegel.
Okay, und dann schreibt uns Markus aus Baden-Baden zum Thema Hitzewallung beim Mann. Also seit ich in den 50ern bin, schwitze ich bei jeder körperlichen Betätigung wie in der Sauna. Auf jeden Fall kann ich da mit den Frauen mitfühlen. Haben Sie einen Tipp für ihn?
Ja, also das kann daran liegen, dass sein Testosteronspiegel etwas gesunken ist oder aber, dass er vielleicht eine andere Erkrankung hat an der Schilddrüse oder so. Also ich würde es schon mal einmal beim Hausarzt ansprechen, das vermehrte Schwitzen. Vielleicht steckt ja was, eine Krankheit dahinter, die man behandeln kann, aber ansonsten vielen Dank, dass er mit den Frauen mitfühlt.
Und auf der anderen Seite heißt es doch immer, Schwitzen ist gesund.
So ist es.
Wofür ist es eigentlich gut, Schwitzen?
Um den Körper abzukühlen bei der entsprechenden Tätigkeit, weil der Schweiß auf der Haut ja dann die sogenannte durch die Verdunstung ein Kältegefühl erzeugt und das ist wichtig, damit wir sozusagen nicht platzen vor Hitze.
Aus Gondelsheim schreibt uns Jessica: Kann der Körper die Wechseljahre auch verpassen? Morgen werde ich 50 und die Periode kommt, seit ich 13 bin, regelmäßig. Das muss doch mal ein Ende haben. Wie sieht's aus?
Ja, definitiv hat es mal ein Ende. Also die Frauen kommen im Durchschnitt mit 50 in die Wechseljahre, aber die Bandbreite ist groß. Die reicht von 45 bis 55. Also ich würde mal annehmen, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre auf jeden Fall Schluss ist. Und dann spricht die Hörerin auch ein wichtiges Thema an, denn nicht alle Frauen leiden unter den Wechseljahrsbeschwerden. Ein Drittel der Frauen merken so gut wie gar nichts.
Okay.
Und dann kann man die Wechseljahre schon mal verpassen. Aber wenn man noch die Gebärmutter hat und bis dato dann die Blutungen aufhören, dann weiß man, jetzt bin ich in den Wechseljahren. Zumindest rückblickend 1 Jahr blutungsfrei ist man definitiv in den Wechseljahren.
Weil als Nachfrage kommt von Jessica noch, ob es daran liegt, dass ich mich noch extrem fit fühle. Kann das ein Faktor sein?
Ja, das kann ein Faktor sein. Ich nehme an, Jessica ist schlank, normalgewichtig, macht vielleicht auch viel Sport. Und wenn Frauen einen gesunden Lebensstil pflegen, kommen sie auch später in die Wechseljahre. Und sozusagen der Körper profitiert ja von einem gesunden Lebensstil und auch der Eierstock. Gehört ja auch zu unserem Körper und bleibt länger jung.
Hängt eben alles miteinander zusammen.
So ist es.
Aus Heddesheim schreibt uns Martina: Bin 57, habe Probleme mit meinem Fettstoffwechsel. Meine Hausärztin und meine Gynäkologin sagen, das wäre in meinem Alter normal. Aber ich bin unglücklich, weil mein Gewicht trotz bewusster Ernährung nur noch nach oben geht. Ursprünglich 60, aktuell 77 Kilo. Schilddrüse ist in Ordnung. Gibt's da Hilfe?
Ja, auf jeden Fall. Ich höre ganz oft von meinen Patientinnen, die sagen mir, ja, Frau Professor, ich esse nicht mehr oder nicht weniger wie früher und ich nehme trotzdem zu. Und liebe Damen, das ist einfach so. Wir brauchen weniger Kalorien mit zunehmendem Alter.
Also weniger essen.
Genau, so ist, es ist wirklich so, weniger essen, weniger Kalorien, wir brauchen einfach weniger. Die Organe, klar, brauchen Energie, aber weniger als früher. Und wenn man wirklich weiter isst wie früher, dann nimmt man zu. Also das, man muss sich schon ein bisschen am Riemen reißen, aber es gibt ja heute tolle Programme, mit denen man abnehmen kann. Wir haben die Abnehmspritze, die gibt es jetzt ja auch bald als Tablette. Also
ist die denn überhaupt empfehlenswert?
Auf jeden Fall. Also ich habe damit bei meinen Patientinnen wunderbare Erfolge erlebt. Also zur Not eben auch die Abnehmspritze, die verteufle ich überhaupt nicht.
Auf der anderen Seite, so lang ist die noch nicht auf dem Markt, weiß man da schon genug über Nebenwirkungen und Co. Die Fragen muss man ja vielleicht auch stellen.
So ist es, aber was wir bislang wissen, sind die relativ sicher.
Okay. Aus Esslingen schreibt uns Susanne: Ich nehme schon seit 2021 bioidentische Hormone. Eigentlich geht es mir ganz gut. Hab in letzter Zeit vermehrt mit Gelenkbeschwerden bzw. Schmerzen im unteren Rücken Probleme und auch leider immer wieder kurze Schwitzattacken. Ist es da sinnvoll, mit Hormonen, ich habe eine Cremeform, noch etwas frei verkäufliches zu nehmen?
Nein, also man könnte vielleicht die Hormone so ein bisschen anpassen. Wenn noch Schwitzattacken da sind, dann vielleicht das Östrogen ein bisschen erhöhen. Sie schreibt ja, dass sie es als Gel nimmt, glaube ich. Das kann man ja auch sehr
individuell. Cremeform schreibt sie.
Genau, Creme. Mhm. Das kann man ja auch sehr gut dosieren. Anstatt vielleicht einmal draufdrücken, zweimal draufdrücken. Das würde wahrscheinlich schon die Hitzewallungen verbessern. Und das Östrogen sollte man morgens nehmen am besten und dann das Gestagen abends, dann schläft man nämlich sehr gut.
Und die Gelenkschmerzen, die Sie angesprochen haben?
Ja, das ist auch, also wenn sie Hormone nimmt, dann ist es wahrscheinlich nicht so der Östrogenmangel, sondern natürlich das Alter. Das können wir ja leider nicht aufhalten und da leiden halt auch die Gelenke darunter. Da helfen dann die Hormone wahrscheinlich nicht mehr, aber es kann auch durch Östrogen bedingt sein, dass es zu wenig ist, deswegen mal die Dosis erhöhen, das könnte vielleicht helfen.
Sport bei Gelenkschmerzen, bringt das was?
Das bringt was, weil die Gelenkschmerzen da insbesondere dann auftreten, wenn die Gelenke wenig benutzt werden. Also viel hilft hier auch, viel Bewegung hilft auch, die Gelenke, sagen wir mal, gut in Schuss zu halten.
Noch mehr Fragen von den S1-Hörerinnen. Aus Pforzheim schreibt uns Judith und sagt, ich konnte 2 Jahre fast keine Nacht mehr als 3 Stunden schlafen. Mein Gynäkologe verschrieb mir Schlaftabletten, bis ich endlich nach zahlreichen Gesprächen mit Frauen in ähnlichem Alter eine Hormonersatztherapie durchgesetzt habe. Der Game Changer. Also dieses Thema Schlaflosigkeit, das ist, glaube ich, für viele auch ein Thema.
Ja, genau. Also das ist eine der häufigsten Symptome in den Wechseljahren. Die kommen gleich hinter den Hitzewallungen und viele Frauen leiden sehr darunter und die Hormone helfen da, sie hat es wunderbar geschildert, helfen wunderbar dagegen. Das ist insbesondere das Gelbkörperhormon, das Progesteron, deswegen sollte man es auch abends nehmen. Ich nehme das auch ab und zu mal, wenn ich nicht schlafen kann, nehme ich auch abends das Progesteron, schlafe dann wie ein Baby.
Was gibt es alternativ, vielleicht aus der Naturapotheke, können Sie da was empfehlen?
Baldrian hat einen gewissen Effekt, aber natürlich muss man ganz ehrlicherweise sagen, ist der Effekt von den Hormonen sehr viel größer. Und vor allen Dingen, es macht natürlich nicht abhängig. Jedes Schlafmittel macht abhängig auf Dauer, also wenn man das länger als 4-6 Wochen nimmt. Deswegen würde ich davon abraten und dann nur unter ärztlicher Kontrolle, also dann lieber die Hormone nehmen.
Ja. Melatonin?
Melatonin wäre auch eine Möglichkeit, sprechen nicht alle drauf an. Aber es gibt jetzt auch noch neue Medikamente, hormonfreie Medikamente, die sehr gut wirken gegen Hitzewallungen. Das sind Medikamente, die im Kopf wirken und das Hormonzentrum, was die Temperatur reguliert, sozusagen ausbremst sozusagen. Und die haben als Nebeneffekt, die wirken sehr gut gegen die Hitzewallungen und auch schläft man darauf sehr gut.
Wonach muss man da suchen? Wie heißen die?
Das sind 2 Präparate, die es gibt. Das ist einmal Elinzanetant von Firma Bayer. Und das andere heißt auch Fetsolinetant von der Firma Astellas. Also die sind beides ganz brand new, wirken gegen Hitzewallungen und gegen Schlafstörungen und sind hormonfrei.
Aus Ulm schreibt Katrin, bin 45, habe schon immer Probleme mit chronischen Blasenentzündungen. Seit 3 Jahren werden die Infekte immer häufiger. Was kann ich tun, außer eine vaginale Östrogensalbe zu nehmen? Würden Sie mir in diesem eine Hormontherapie empfehlen, schreibt sie.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und viele Frauen leiden darunter, weil auch eben die Scheide trockener wird. Auch die Blase ist ein Organ, was von den Hormonen profitiert und wenn die dann wegfallen, kriegt man häufiger Infekte, die Scheide wird trocken. Da hilft Östrogen lokal, also zum Beispiel als Zäpfchen oder eben auch die Hormone dann als Ersatztherapie in Form von Gel oder in Form von Tabletten.
Ja, allgemein wird die Haut, glaube ich, dünner, insgesamt im Körper, ne?
Insgesamt, ja, so ist es. Und da eben auch die Scheidenhaut.
Hilft wahrscheinlich nur viel Creme, oder?
Genau, also auch die Scheide braucht dann entsprechende Pflege. Wer keine Hormone nehmen will, wobei das auch bei hormonabhängigen Brustkrebs zum Beispiel, Tumoren, möglich ist, darf man lokal Östrogene nehmen, das ist nicht kontraindiziert und es hilft schon wahnsinnig gut. Man muss es nur einfach regelmäßig nehmen, zum Beispiel als 4- oder 6-wöchige Kur und dann reicht ist die Anwendung von 2-mal pro Woche aus.
Stichwort Intimhygiene. Muss man da
nein.
auf irgendwas anderes achten?
Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Ja, also keine Scheidenspülungen oder sowas. Im Gegenteil, das verschlimmert alles.
Da ist je weniger, desto besser wahrscheinlich.
So ist es.
Willkommen im neuen Körper, sagt Professorin Marion Kichle, wenn es um das Thema Wechseljahre geht. Im Buch schreiben Sie auch offen, wie Sie die Wechseljahre erlebt haben. Wollen Sie ein bisschen verraten? Wie haben Sie überhaupt, ich meine, wann merkt man, dass es losgeht, die Perimenopause?
Ja, also das ganz klare Anzeichen sind erstmal, dass die Blutungen unregelmäßig werden und manche Frauen oder viele Frauen leiden unter so starken Blutungen, hatten wir ja schon. Aber irgendwann hört die Periode auf und wenn man 12 Monate blutungsfrei ist sozusagen, dann kann man definitiv den Stempel Wechseljahre sich geben.
Damit ist es abgehakt.
Damit ist es abgehakt und ich hatte selbst auch Beschwerden. Also ich hatte wahnsinnige Hitzewallungen und Herzrasen. Und ich weiß noch ganz genau, ich stand im OP und bekam auf einmal so eine Hitzewallung und damit verbunden eben so starkes Herzrasen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt mit dir los? Also als wenn so eine Lokomotive durch meinen Körper fahren ja. würde. Und dann habe ich gedacht, es müssen die Wechseljahre sein. Und genau, also es waren sie dann natürlich ja. auch. Aber selbst ich als Kennerin sozusagen der Materie.
Jetzt steht man kurz unter Schock.
Genau, man steht ganz kurz unter Schock. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich habe dann meinen Kleidungsstil geändert. Also diesen berühmten Zwiebellook, ja, damit ich dann immer mich entledigen konnte, ja. wenn es mir heiß wurde. Das habe ich genutzt. Aber ich möchte eins sagen, also ich habe versucht, ich bin ja ein geborener Optimist. Bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. So auch bin ich mit den Wechseljahren umgegangen. Ich habe die Wechseljahre als positiv erlebt, weil einfach viele Sachen nicht mehr sind. Ich muss mich nicht mehr um die blöde Verhütung kümmern. Ich habe nicht mehr diese blöden Blutungen und so weiter. Und mein Temperaturempfinden ist auch ein ganz anderes geworden. Ich habe früher sehr oft gefroren, kalte Hände gehabt, kalten Hintern gehabt, mich mit meinem Mann immer gestritten, zum Beispiel im Auto. Ich habe die Heizung hochgedreht, er hat sie runtergedreht. Ja. Also unser Temperaturempfinden war ganz anders und jetzt in den Wechseljahren ist es plötzlich gleich. Also wir haben nicht mehr keinen Streit mehr über Heizung hoch, Heizung runter, sondern da empfinden wir jetzt gleich. Das kennen vielleicht auch viele Frauen und deswegen haben für mich die positiven Seiten der Wechseljahre überwiegt.
Obwohl, es gibt ja auch viele Frauen, die kriegen dann in der Verbindung Depressionen, wissen nicht, wie sie sich überhaupt darauf einstellen sollen. Also es gibt ja dann auch schwierige Phasen, da den Optimismus zu bewahren. Was
okay,
sagen
ich
Sie
hatte
Ihren
natürlich,
Patienten?
Ich war da im Vorteil, dass ich wusste, dass es nur vorübergehend ist. Ich hatte das auch. Ich hatte auch den Gehirnnebel, muss ich sagen, auch Sachen vergessen. Plötzlich fielen mir Wörter nicht mehr ein. Und ich war auch zum Teil nicht gut drauf. Aber ich wusste, es ist vorübergehend. Mein Körper muss sich jetzt erst umstellen und das hat mir geholfen. Und das sage ich meinen Frauen auch. Und wenn es ganz schlimm ist, gibt es eben die Hormone.
Manche Frauen sagen, die Wechseljahresbeschwerden dauern ein Leben lang dann weiterhin an. Also auch mit über 80 noch. Kann das sein?
Also Das kann sein, ist aber sehr, sehr selten. Im Schnitt halten die gerade die Hitzeballungen, das ist ja das häufigste Symptom, 7 Jahre an, aber es ist der Durchschnitt. Also es kann sein, dass die Frauen 2, 3 Jahre, aber auch 14, 15, 20 Jahre darunter leiden. Okay. Also es ist sehr, sehr, sehr individuell.
Das heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es irgendwann vorbei ist.
Gut, aber ich habe da auch einen Tipp, mal mit der Mutter sprechen, denn oft ist es bei der Tochter so, wie es bei der Mutter war.
Es gibt so manche Stellen im Buch von Professorin Marion Kichle, da muss man manchmal schmunzeln, wenn sie zum Beispiel dann ins Tierreich gucken und sagen, was wir uns von denen denn auch abgucken können in Sachen Wechseljahre. Bei welchen Tieren zum Beispiel?
Also zum Beispiel die Wale, das ist auch eine Spezies, die sich eine Menopause leistet, weil gut ein Drittel des Lebens verbringen wir Frauen ja in der Menopause. Und bei den Walen ist es genauso, bei Elefanten übrigens auch und bei auch gewissen Schimpansenarten. Und man muss sich natürlich schon fragen, warum ist das so? Weil nach Darwin setzt sich ja eigentlich nur in der Natur das durch, was vorteilhaft ist für diese Spezies. Also sagt die moderne Wissenschaft, das muss ja einen Vorteil haben. Und bei den Walen ist es relativ gut erforscht. Da ist es so, dass die sogenannten Großmütter sich dann um die Enkelkinder kümmern und ihre Kinder entlasten sozusagen und auch ihre Weisheit weitergeben, also ihr Wissen weitergeben. Zum Beispiel, wo es gute Futterplätze gibt, wie man am besten jagt und so weiter. Also solche Dinge. Deswegen, ich glaube, und davon können wir uns Frauen in der Menopause ganz viel abschauen. Weil viele sagen ja, oh, das Leben ist jetzt nutzlos oder das ist es nicht, ja. Ladies.
Ja. Sie werden gibt nach noch wie viel vor, zu tun.
Es gibt noch viel zu tun und wir werden noch gebraucht.
Also öfter mal zu den Zahnwalweibchen rübergucken.
So ist es.
Da Sie über dieses Tierreich so begeistert schreiben, interessiert Sie das? Ist das so ein Feld, was Ihnen auch Spaß gemacht hätte?
Ja, Wahnsinn. Also ich bin ein großer Fan von Jane Goodall, der Schimpansen- und Affenforscherin. Also ich fand es toll. Ich war jetzt auch kürzlich in der Antarktis und habe da unfassbar viele Tiere gesehen. Also das wäre auch etwas, was mir durchaus gefallen hätte.
Was haben Sie da alles gesehen in der Antarktis? Was hat Sie da begeistert?
Also Wale. Ja. Wale. Ich muss sofort natürlich daran denken. Ja. Dann ganz viele Pinguine, ganz viele Pinguinearten. Und ich fand es auch so faszinierend, wie die miteinander umgehen. Ich glaube, da können wir Menschen uns auch wahnsinnig viel abschauen, die gehen unfassbar höflich miteinander um. Es gibt ja diese Pinguinstraßen, wo sie eben Highways genannt, wo sie ins Meer gehen zum Schwimmen und Jagen und dann wieder zurück zu den Brutstätten.
Ist da kein Gedränge?
Nein, die gehen ganz geordnet hintereinander weg und wenn sie sich begegnen, dann gehen sie so zur Seite, dass jeder Platz hat, also faszinierend.
Respekt.
Ja, ja. Respekt. Und dann natürlich die Robben, es ist auch toll und auch diese Robben, die dann den ganzen Tag am Strand liegen und schreien, damit die Mütter, wenn sie zur Jagd gehen, wieder ihr Baby wiederfinden. Also es ist schon extrem faszinierend zu sehen, wie vielfältig die Tierwelt ist und wie sozial sie miteinander umgehen.
Ist das ein nächstes Projekt von Ihnen? Also wenn die Frauen sind ja nie fertig, aber dass Sie sagen, aber das reizt mich auch total, die Forschung dahingehend.
Nein, also ich glaube, ich bleibe jetzt bei Menschen und bei den Frauen, weil das fasziniert mich doch am meisten.
Okay, alles klar. Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Professorin Marion Kichle.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.